Literradio.
Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literradio.org.
Herzlich willkommen bei Literradio. Zu Gast bei mir ist heute Birgit Walguni. Herzlich willkommen.
Ich freue mich sehr, da zu sein. Danke für die Einladung.
Und wir sprechen über den Band Leere Menge von Veronika Gerber-Bisecci, erschienen im Maro Verlag und eben aus dem mexikanischen Spanisch von Birgit Walguni übersetzt. Es ist ein in vielerlei Hinsicht sehr besonderes Buch. Das sieht man schon am Cover. Es ist ein sehr ungewöhnliches Cover, in Schwarz gehalten, mit einem weißen Rahmen und auch besonders eben, dass die Übersetzerin am Cover genannt wird. Das ist eine Diskussion, die es jetzt schon länger gibt und eben nicht immer noch nicht üblich ist und deswegen auch dieses Gespräch heute ein bisschen die Übersetzerin vor den Vorhang zu holen. Es ist eben auch innen, also nicht nur außen ist besonders, auch innen ist besonders, weil Veronika Gerber-Bisecci eben nicht nur Autorin, sondern auch bildende Künstlerin ist. Und das heißt, das Buch enthält ganz viele Zeichnungen, die nicht illustrieren, sondern ein elementarer Teil des Buches sind. Möchtest du vielleicht kurz was über Veronika noch sagen?
Genau, also Veronika Gerber-Bisecci, die ist eben 1981 in Mexiko geboren und dieser Roman, den sie ja selbst gar nicht als Roman bezeichnet, sie sagt, es ist eben ein Buch, ein Artefakt, also irgendwie so auch so eine Installation auf dem Feld der Literatur, hat sie es genannt, und daran sieht man vielleicht schon, sie ist eben bildende Künstlerin, das war ihre erste Ausbildung und hat später dann noch einen Schreiblehrgang gemacht oder beziehungsweise eben immer, wollte immer schon auch schreiben, aber sie hat eben diese zwei Spezialisierungen und nennt sich bildende Künstlerin, die schreibt. Und ja, sie hat also ihre erste Arbeit, also ihr erstes Buch, das hieß Mudanza und das war ein Essayband, also ganz was anderes, aber schon da hat sie eben da hat sie Autorinnen behandelt, die bildende Künstlerinnen geworden sind, also die den umgekehrten Weg gegangen sind. Und sie stellt ansonsten auch in Museen und Galerien aus. Zum Beispiel, also ein Werk von ihr gefällt mir besonders, das heißt Die Rache der Mottenfrau. Und da hat sie so den Text eines, also so ein misogynes Gedicht aus dem 6. Jahrhundert vor Christus war das, glaube ich. Also es war ursprünglich griechisch, aber natürlich in seiner Übersetzung ins Spanische hat sie das genommen und hat das dann durch also genau festgelegte Kreise irgendwie zerfressen. Also so ein Endpunkt war irgendwie ein ganz großes Loch, ein Komma war ein kleineres Loch und dann hat sie halt so diese Satzzeichen sozusagen des ursprünglichen Textes genommen, um das zu intervenieren. Und die Frau, die Mottenfrau, hat dann eben solche misogynen Wörter in der Mitte abgeschnitten. Und das finde ich zum Beispiel auch eine sehr lustige Arbeit von ihr. Hat jetzt nichts mit dem Buch zu tun.
Schon eigentlich, weil ja, die Löcher ja auch vorkommen in dem Buch.
Ja.
Und auch, dass sie die Zeichen, also Abkürzungen verwendet. Also es gibt ja diese Beobachtungsblätter, wo sie durchs im Buch eingeschoben, wo dann auch der Beistrich für Regen steht, also beim Teleskop, wenn man beobachtet die Natur. Also ja, da wird dann dieses Umwandeln von Zeichen in Bedeutung und umgekehrt.
Ja, das stimmt. Und diese Arbeit, eben die Rache der Mottenfrau, hat sie eigentlich gemacht, als sie einen Essay liefern sollte für einen Sammelband über weibliches Schreiben. Und ja, vielleicht ist das wirklich so eine Form, irgendwie die zu schreiben oder sogar auch die Realität zu denken. Und es stimmt, dass eben leere Menge auch fragmentarisch ist zum Beispiel. Und da gibt es auch eben Lücken und dass eben bestimmte Lücken da auch besonders wichtig sind. Ja, hast recht, ja.
Magst du vielleicht einen kurzen als Einstieg den Anfang lesen?
Ja, gern. So. Das Verzeichnis meiner Liebesbeziehungen ist eine Sammlung von Anfängen. Eine definitiv unvollendete Landschaft voller überfluteter Gräben, freiliegender Fundamente und bröckelndem Mauerwerk. Eine innere Nekropole, die sich seit ich denken kann, in der ersten Bauphase befindet. Wer sich zu einer Sammlerin von Anfängen entwickelt, stellt bald mit geradezu wissenschaftlicher Präzision fest, wie gering die Bandbreite möglicher Enden ist. Ich bin in erster Linie dazu verurteilt, zu verzichten. Nicht, dass es einen großen Unterschied machen würde. Die meisten Liebesgeschichten enden ähnlich. Mengen bilden auf mehr oder weniger gleiche Weise ihre Schnittmengen, nur der Standpunkt des Betrachters ändert sich. Zu verzichten ist freiwillig, Einigkeit eher unüblich, verlassen zu werden etwas, das einem auferlegt wird. Ich habe ein Talent für Anfänge. Die mag ich sehr. Allerdings befindet sich immer ein Notausgang in Reichweite. Der Absprung ins Leere fällt mir nicht schwer, wenn mich etwas nicht überzeugt. Bei der geringsten Provokation trete ich die Flucht ins Nichts an. Darum verzichte ich dieses Mal auf Vorbemerkungen, möchte einen weiteren Anfang vermeiden, weil ich schon zu viele davon hatte. Einleitungen gehen mir auf die Nerven. Und der einzige Zeitpunkt, zu dem ich wohl garantiert zurückfinden würde, ist ohnehin ein Ende. Jener Bruch, der zum ersten Mal alles veränderte und mich zur Deserteurin, zu einer Sammlerin irreparabel verkürzter Geschichten machte.
Danke. Es ist, das Buch ist eben einerseits, es gibt Inhalt, andererseits sehr komplex die Art und Weise, wie es erzählt wird. Also der Inhalt ist eigentlich fast nebensächlich im Vergleich dadurch, wie er präsentiert wird und erzählt wird. Aber vielleicht gehen wir doch kurz auf den Inhalt ein. Worum geht es in dem Buch?
Ich meine, wir haben ja eben auch diese vielen Grafiken und Zeichnungen also schon beschrieben, die über den Text dann hinaus weisen sollen und das Buch eigentlich auch wirklich sehr lustig anzuschauen machen. Es tut mir so leid, dass wir es im Radio nicht zeigen können. Aber ich muss sagen, dass ich ja am Anfang das Buch wirklich gelesen habe, ohne mir die Zeichnungen so genau anzuschauen, weil ich so ein Textmensch bin. Einfach bin ja überhaupt kein visueller Mensch. Und ich habe tatsächlich am Anfang die Geschichte gelesen. Und ich denke, es ist ja einfach möglich, die Geschichte zu lesen und die zu genießen und sich halt diese ganzen Spielereien vom Aufbau, die die Autorin dann betreibt, also das muss man nicht unbedingt analysieren, um Vergnügen an dem Buch zu haben. Also das glaube ich wirklich. Und die Geschichte ist eben, um jetzt dazu zu kommen, dass eine Veronika, die sozusagen die literarische Veronika, die eben die Hauptfigur in diesem Buch ist, und zufällig ist sie gleich alt und heißt gleich wie die Autorin. Die Autorin hat aber auch gesagt, sie soll irgendwie so stellvertretend für viele stehen können. Also sie identifiziert sich jetzt nicht allein mit ihr. Aber diese Veronika wird einfach von ihrem Freund verlassen. Das ist der Ausgangspunkt. Und verliert dadurch auch ihre Wohnung, muss aus ihrem Zuhause raus und wieder zurück in die Wohnung ihrer Mutter. In die frühere Wohnung ihrer Mutter, weil die Mutter eben verschwunden ist. Und da fängt es dann irgendwie an, dass sie sich, also diese Rückbesinnung auf ihre Familiengeschichte, wie sie aufgewachsen ist, ihre Kindheit, ihre, ja, wie sie halt so geworden ist, wer sie ist. Und halt immer auch die Frage, was mit der Mutter eigentlich passiert ist, die sie dann umkreist.
Und die Eltern sind ja ursprünglich aus Argentinien und sind dann eben vor der Militärdiktatur nach Mexiko eben geflüchtet. Und die Veronika im Buch wächst eben aber in Mexiko auf. Und das Buch spielt aber auch mit, es gibt die Oma in Argentinien und die Oma wird auch besucht. Es geht also.
Genau, also die Mutter, als diese Mutter irgendwie verschwindet da, oder halt verschwunden ist in Mexiko, hatte das jetzt direkt nichts mehr mit der Militärdiktatur zu tun. Also sie ist keine Desaparecida von den Leuten, die eben gewaltsam, die man gewaltsam verschwinden ließ und die dann gefoltert oder ermordet wurden. Aber irgendwie, also denke ich, ist die Theorie der Autorin, dass dieses sehr viel spätere irgendwie Verschwinden der Mutter dennoch was damit zu tun hat, also mit dieser Migrationsgeschichte einfach. Das heißt, sie mussten eben ihre Heimat aufgeben und das Land verlassen und dann in Mexiko eben neu anfangen. Und da meinte die Autorin eben auch, es gibt ja recht, da gibt es schon einige Bücher, also über all diese Erfahrungen in der Diktatur, genauso wie eben mit der Flucht. Aber sie fand, dass es halt nicht sehr viele Bücher darüber gibt, was ist dann 20 Jahre später, was ist 30 Jahre später, was ist mit der nächsten Generation sozusagen. Wirkt das noch irgendwie weiter und wenn ja, halt wie? Und sie meinte halt, dass sie ja in Mexiko geboren ist und hier aufgewachsen ist, aber in den Ferien in Argentinien halt irgendwie so eine seltsame Art von, ja, ein Heimweh einer besonderen Art trotzdem gespürt hat, weil dort gibt es ja zum Beispiel das Haus der Großmutter, das, wo sie nie mehr den zweiten Stock obendrauf gebaut haben, in dem die hätten eigentlich wohnen wollen, also ihre Eltern mit der Familie und so weiter. Und da gibt es jetzt eigentlich nur mehr eine Treppe, die hinaufführt ins Nirgendwo. Und ich meine, das fällt mir gerade noch ein, also irgendwie die Mutter, bevor sie verschwindet, ist immer schwerer zu verstehen und sie spricht in so einer zornigen Sprache. Und es ist zum Beispiel, ich finde das mexikanische Spanisch ist viel, viel weicher und melodiöser. Und die Argentinier, wo ja auch viele Italiener eingewandert sind, die reden irgendwie ein bisschen heftiger und lebendiger. Und also solche Dinge, ob sie da nicht meint, dass sie halt einfach ein bisschen anders redet als die Mexikaner, ihre Mutter. Oder, also solche Anklänge. Und insofern ist das alles, auch wenn schon so lange her ist, in dem Buch wirklich sehr präsent.
Und es ist eben, dieses Verschwinden ist unerklärlich. Sie löst sich auf. Also sie ist nicht mehr zu sehen, aber manchmal zu hören. Und es ist auch diese Wohnung ganz, also das sind dann eben, Veronika ist kurz vor ihrem 17. Geburtstag verschwindet die Mutter. Und der Bruder ist auch da, der ältere Bruder. Und die zwei Kinder, der Vater, sie sind schon geschieden, also sie sind nur die zwei und sie verheimlichen das Verschwinden. Also sie sprechen nicht drüber und es fällt auch nicht auf. Und dann belassen sie alles so, wie es war, bevor die Mutter verschwunden
ist. Das könnte man sogar vorlesen vielleicht, ja, oder? So eine Stelle. Wir taten so, als wäre nichts gewesen, ließen aber niemanden mehr in die Wohnung. Von nun an nannten wir sie den Bunker. Darin blieb alles sich selbst überlassen. Eine Zeitkapsel. Mama, M., hatte hier ein vollkommen geschlossenes System eingerichtet, bevor sie ihre Konturen verlor. Ein System, das eine Art Singularität hervorbrachte. Mein Bruder, B., begann wenig später zu studieren und ich ging bereits in die Oberstufe. Papa bekam jahrelang nicht mit, dass Mama nicht mehr da war. Manchmal frage ich mich, ob er es jemals bemerkt hat. Die beiden haben nach der Scheidung ja nicht mehr miteinander geredet. Oder er ist noch viel geschickter als wir darin, so zu tun, als wäre nichts gewesen. Papa ist ein sehr organisierter Mensch. Was ihn aus seinen geordneten Abläufen reißen könnte, nimmt er kaum wahr. Einmal die Woche rief er uns an, jeden Mittwoch um 14.45 Uhr, weil er da ein paar freie Minuten hatte, und sonntags gingen wir zum Mittagessen zu ihm. Ich vermute, er hat letztlich doch etwas geahnt, denn er steckte uns jedes Mal einen braunen Briefumschlag mit genügend Geld für unsere Haushaltsausgaben zu und erkundigte sich nie, aber wirklich nie nach Mama. Wohl auch, weil sie ja nicht mehr miteinander redeten und außerdem immer seine aktuelle Flamme mit am Tisch saß, die sich mit verbissener Miene wünschte, dass Mama, mein Bruder und ich nicht existierten. Es war ja nicht so, dass wir den Zaubertrick des Verschwindenlassens beherrschten. Wir sprachen uns auch nicht ab, es passierte wie von selbst. Es genügte einfach nichts zu sagen und abzuwarten, bis das Gegenüber die Leerstellen füllte. Eine hinreichend vieldeutige Miene lässt ein Selbstgespräch zu einer imaginären Unterhaltung werden. Das Schweigen als veränderliche Variable bewirkt, dass das Gegenüber entscheiden muss, ob das nun ein Ja, ein Nein oder eine andere Reaktion ist. Überhaupt. Wie soll man etwas verbergen, von dem man nicht weiß, wo es ist?
Ja, vielen Dank. Es gibt auch dann noch im Buch eine andere Stelle, wo das Haus der Oma genauso beschrieben wird. Im Haus meiner Oma ist alles in der Schwebe und die Zeit steht still. Es steckt ebenfalls in dem Augenblick fest, als meine Großeltern Mama zum letzten Mal gesehen haben. Es ist dieses Spiegelung und Rückbezüglichkeiten, es kommt noch der Bumerang vor, also dass bestimmte Teile wiederkommen. Und es gibt dann auch die Frage nach der Zeit, die eben keine Gerade, sondern ein Knäuel ist. Und da ist sehr schön das Bild mit den Sperrholzplatten. Da, magst du da was erzählen drüber? Oder?
Ich meine, also für mich war es ja irgendwie auch so ein Vergnügen, das Buch zu lesen, weil vielleicht auch dadurch, dass sie einfach Künstlerin ist und man kriegt ja sonst nicht so oft so mit, wie halt die Projekte bei Künstlern entstehen oder womit die sich beschäftigen oder was die halt so alles machen. Aber diese Veronika, als die in die Wohnung zurückkommt, nimmt sich halt wirklich genüsslich Zeit für ihre eigenen Überlegungen und eben statt eine Arbeit zu suchen oder solche Dinge, beschäftigt sie sich halt ganz viel mit irgendwie das Baumjahresringe eben, wie da halt das Verstreichen der Zeit eingeschrieben ist und dann da gibt es ja eine ganze eigene Wissenschaft, die Dendrochronologie und ich meine, wer von uns würde dann eigentlich in die tagelange die Bibliothek gehen und dort alles über Dendrochronologie ausheben lassen und sich anschauen und so weiter, aber diese Veronika im Buch, die macht das ja. Und genau, also sozusagen alles, was der Baum so erlebt, bleibt halt in diesem Stamm irgendwie sichtbar und kann dann auch interpretiert werden und man kann Bäume lesen.
Und auch Wälder dann als Archiv.
Genau, Wälder sind ein Archiv und so. Und dann hat sie eben solche Sperrholzplatten, wo allerdings, das wird schräg abgeschnitten vom Baumstamm und dann kann man das nicht mehr, also dann und dann so verschieden verleimt und so weiter und dann werden diese ganzen Zeitebenen, die im Baum enthalten sind, halt durcheinander gebracht. Ich glaube, das ist so das Bild. Dann hat man halt diese Maserungslinien.
Genau das, was sie im Buch auch macht, dieses Zeitebenen durcheinander wirbeln. Sie sortiert auch ein Archiv einer fremden Frau, die sie nicht gekannt hat, die verstorben ist, und liest dann auch die Briefe und schaut die Fotos an und ist dann auch in einer anderen Ebene. Und dann gibt es wieder so eine Parallelität, dass sie die Briefe, Liebesbriefe liest, die diese Frau bekommen hat. Und auch teilweise zerschnipselt hat, die sie dann als Puzzle wieder zusammensetzt. Und dann gibt es die eigenen Briefe, die sie bekommt.
Genau, ja, das stimmt. Also da gibt's und eben auch die Frau eben mit den Liebesbriefen, deren Archiv sie sortiert und die ja schon tot ist, also die hat sie jetzt ja auch nicht kennengelernt, nur eben den Sohn. Die ist ebenfalls vor der Militärdiktatur geflüchtet, also unter etwas anderen Umständen, weil das war eben eine Schauspielerin und ja, eine etwas andere Familienkonstellation, aber eben auch wieder diese Geschichte, also raus aus Argentinien, vertrieben. Und ja, die Familie wurde auch erschüttert von dieser Erfahrung. Und als diese Marisa dann später mal zurückkehrt und eben das Haus suchen will, in dem sie gewohnt hat mit ihrem Mann, als sie irgendwie jung verheiratet waren und frisch verliebt und als sie eben gerade schwanger war mit dem Sohn, da steht dort einfach, also das war abgerissen, ja, da steht einfach irgendein anderes Gebäude und sie kriegt sogar einen Nervenzusammenbruch und solche Sachen.
Dass die Rückkehr das nicht Thema. Möglich ist.
Genau, also Rückkehr ist nicht möglich, aber das Frühere ist auch nicht weg. Wo ist es?
Das ist auch eben diese, ganz toll, diese Symbole von der Mengenlehre, die dann auch dieses Wegsein und Überschneiden auch in, also das, was nicht mit Worten gesagt werden kann, grafisch durch die Diagramme zeigen.
Ja, also man hat ja bei der Lesung gehört, falls Sie sich gewundert haben, was das ist, ich habe gesagt, ich öfters mal oder Mama M, das ist eben also manchen Figuren, wichtigen Figuren, die dann auch in den Grafiken auftauchen im Bild, sind solche mathematischen Kürzel zugeordnet. Das ist eben der Großbuchstabe in der Klammer. Also das könnte man auch in eine mengenleeren Gleichung, glaube ich, reinschreiben. Also so ungefähr. Und diese Bilder, die sind dann auch oft sehr einfach. Also das sind halt solche Mengenkreise. Sie überschneidet sich mit dem Freund, aber der Bereich, in dem sie sich überschneiden, ist halt schwarz ausgemalt, weil sie sind ja schon getrennt und da ist nur noch die Lücke oder so. Und dann gibt es auch zum Beispiel Mama, ist im Universum von Argentinien irgendwie und im Universum von Mexiko eben nicht mehr da. Also so ein schwarzes Loch irgendwie und wird dann aber so extrapoliert, also sie ist so außerhalb noch aufgezeichnet. Irgendwo eben auf der weißen Seite, aber man kann halt nicht genau sagen, wo sie jetzt ist. Und solche Dinge, das finde ich eigentlich sehr lustig, dass sie halt, aber auch bei der Relativitätstheorie, also sie bezieht sich auch auf Stephen Hawking und wandelt das aber alles sehr frei ab für ihre literarischen Zwecke, würde ich sagen. Wie die Zeit sich halt biegen und verbiegen und kegelförmig sein kann und zirkulär ist. Und ja, es stimmt, also das Buch ist sicher irgendwie zirkulär. Es endet irgendwie ganz nahe von seinem Anfang. Und dazwischen ist es eben auch durcheinander gewirbelt, wie du gesagt hast. Aber es ist wirklich weniger kompliziert, als es klingt.
Genau, vielleicht es macht auch eine große Freude zum Lesen. Auch vielleicht die Briefe, die ich schon erwähnt habe, also die Briefe, die sie schreibt und bekommt, die Veronika, sind ja sehr sprachspielerisch. Da gibt es eben, also sie schreibt, dass sie die Buchstaben vertauscht. Also da gibt es zum Beispiel das Berlisolona ist das hier der Fangan von Vasset.
Genau, ja, also das ist so, also sie mit diesem Sohn von der Marisa, von der emigrierten, schon gestorbenen Schauspielerin, die schreiben sich dann eigentlich E-Mails hin und her und verschlüsselte E-Mails. Also ich meine, das Buch war überhaupt in der Übersetzung eine recht große Herausforderung durch eben, ja, diese vielen Sprachspielereien. Und es ist ja nicht nur das, es ist ja auch das, sie hat einmal gesagt, also die Veronika, die Autorin jetzt, sie möchte ein Buch schreiben, in dem die Sprache irgendwie an ihre Grenzen kommt oder irgendwie sich auch auflöst und halt auch verschwindet. Und es gibt Kapitel, die sind nur ein Satz, also so wie so eine Sentenz zum Beispiel. Oder es gibt dann zwischendurch nur so ein einzelnes Wort, das ist Rangmebu. Und wenn man das erste Mal sieht, dann weiß man gar nicht, was ist das jetzt. Aber wenn man dann die Sprachspiele aus den E-Mails kennt, dann weiß man, es ist Boomerang, nur halt auch durcheinander gewirbelt. Und da, also, da geht es ja auch sehr, sehr frei damit um, irgendwie, wie sie die Sprache verwendet. Und ja, ich könnte ja gerne mal so ein E-Mail kurz vorlesen, damit man sich das besser vorstellen kann. 13. August. Solona. Mit wo dickst Schäfpe du dich? Derage. Ich sehe miss für dich Lichtschreck.
Und das sind eben die Worte werden ja in die Silben aufgeteilt.
Genau.
Und ja. Also durcheinander gewirbelt. Also es
genau, also
kurz zum genau, also die Zuhörer. Also kurz, was es inhaltlich.
Genau, also Solona ist halt zum Beispiel Alonso, das ist der Name. Und da haben auch extra sind wir nach Sprechsilben gegangen, weil sonst wäre es nämlich so Alon gewesen und das klingt weniger schön. Also das war das eine Entscheidungshilfe dafür, wie man es jetzt dann übersetzen würde. Und dann haben wir das natürlich bei allen Wörtern nach den Sprechsilben machen müssen, damit das System, also Systeme sind irgendwie auch sehr wichtig, damit das System eben intakt bleibt. Und das heißt eigentlich, womit beschäftigst du dich gerade? Ich vermisse dich schrecklich. Und das traut sie sich halt scheinbar nicht so direkt zu sagen und sagt es halt irgendwie so verklausuliert.
Und er antwortet dann auf seine Art, das ist auch sehr schön.
Genau.
Weil er das nicht aufgreift, wie sie das macht, sondern eben aufs Akrostichon zurückgreift.
Genau, und Akrostichon, das sage ich vielleicht vorher, das ist das, wo, also normalerweise wäre es ein Gedicht, aber es geht auch, glaube ich, bei anderen Texten, bei dem die Anfangsbuchstaben, Silben oder Wörter eben ein Wort oder einen Satz ergeben. Und bei ihm ist es dann immer das erste Wort der Zeile, das die eigentliche Botschaft ergibt. Und das E-Mail selbst, das hört sich ein bisschen nichtssagend an. Er sagt halt, liebe Veronika, ich habe das Thema meiner Doktorarbeit geändert. Ich vermisse das Teleskop nicht, nimm es ruhig mit. Ich kann dich beruhigen, es gehört mir nicht mal. Und ich habe auch noch eine Präsentation über Akrostika vorbereitet. Und am Anfang der Zeile steht halt, ich vermisse dich auch. So. Also die zwei trauen sich das nicht so direkt zu sagen, aber dann schreiben sie sich noch weiter so hin und her. Und
das war ja auch für dieses Spiel dann. Übersetzen wahrscheinlich, dass die Zeilenlänge.
Ja, also da musste man, deshalb klingt der Text vielleicht auch ein bisschen holprig, aber dieser Alonso ist sowieso so ein, eben so ein reicher Doktorand, der sich gern recht gewählt ausdrückt und ich glaube, das ist irgendwie so ein bisschen ganz anders als auch die sprachliche Position, die Autorin hat, die eben denkt, man kann auch mit einfachen Worten alles ausdrücken, vielleicht wenn man die richtige Struktur hat. also sie als Künstlerin, sie ordnet die dann halt besonders an, die Wörter. Aber es können ganz normale Wörter sein, also so. Und für den Alonso muss es halt ein bisschen aufgeputzter und geschmückter und ausgesuchtere und tollere, müssen das eher solche Wörter sein, was halt die Veronika vielleicht ein bisschen auch einschüchtert, aber auch befremdet. Und genau.
Also und umgekehrt sagt er über sie, dass zu ihr, dass sie verrückt ist.
Ja, genau. Genau, weil sie eben die Wörter an sich dann noch so quasi schlachtet und anders zusammensetzt, ja.
Vielleicht noch die eine Stelle, wo die, weil das auch zur Mengenlehre noch, genau, weil das auch, also die Veronika ist sehr, sie beobachtet sehr, also sie, ihr eigenes Leben steht auch still und sie sitzt dann und beobachtet den Park oder die Bäume und da gibt es die eine Stelle, wo der Zusammenhang mit der Mengenlehre, mit der Militärdiktatur in Argentinien gemacht wird und das vielleicht auch, wie vielschichtig das Buch ist.
Genau, also sie schreibt dann eben auch über diese Diagramme, die sie selber ja benutzt in ihrem Buch. Mit ihrer Hilfe kann man die Welt von oben betrachten. Das ist es, was mir an Venn-Diagrammen gefällt. Es existiert zwar kaum ein Beleg dafür, doch während der Militärdiktatur war es in Argentinien verboten, die Mengenlehre in der Schule zu unterrichten. Wir wissen zum Beispiel, dass eine Tomate zur Menge der Tomaten, TO, gehört und nicht zur Menge der Zwiebeln, Z, der Chilis, CH oder des Korianders, K. Was daran gefährlich ist? Die Mengenlehre könnte die Tomaten, Zwiebeln und Chilis auf die Idee bringen, dass sie zwar verschiedene Lebensmittel sind, aber auch einiges gemeinsam haben. Zum Beispiel die Tatsache, dass sie alle zur Menge Pico de Gallo Salsa, PDGS, gehören könnten und zugleich auch zum Universum der Nutzpflanzen, NU, oder sie könnten sich vielleicht gegen eine andere Menge oder ein anderes Universum verbünden, zum Beispiel das der Chili Salsa, CHS. Kurz gesagt, sich als Gemüse vergemeinschaften. Venn-Diagramme sind Werkzeuge für die Logik der Mengenlehre. Und vom Standpunkt der Mengenlehre ergibt die Diktatur wenig Sinn, weil sie in hohem Maß auf Vereinzelung setzt. Separieren, trennen, zerstreuen, verschwinden lassen. Vielleicht war die Sorge, dass Kinder von klein auf lernen könnten, sich in Gemeinschaften zu verbünden, kollektiv zu denken und Widersprüche in der Sprache, im System zu erkennen. So gesehen zeigt die Betrachtung der Welt von oben Beziehungen und Funktionen auf, die nicht ganz offensichtlich sind.
Danke. Es gäbe noch sehr viel mehr zu sagen über das Buch und vor allem bei diesem Buch kann man wirklich nur empfehlen, es in die Hand zu nehmen und sich anzuschauen und zu lesen, mehrmals zu lesen. Es macht ein großes Vergnügen, ist ein großes Freude zu lesen und auch ist auch wirklich großartig übersetzt. Also das muss man auch nochmal sagen. es ist einfach die Übersetzung, also es ist der Text liest sich eigentlich wirklich flüssig, toll. Also es ist jetzt nicht, dass man dass die Übersetzung im Weg steht, sondern ganz im Gegenteil, der Text spricht auf Deutsch wirklich direkt zu einem. Also nochmal große Empfehlung, Leere Menge von Veronica Gerber Bisecci, aus dem mexikanischen Spanisch von Birgit Valguni, eben Leere Menge, ein Roman oder kein Roman, erschienen im Maro Verlag. Vielen herzlichen Dank, liebe Birgit.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, freut mich sehr. Lesen Sie das Buch. Ich hoffe, ich bin ihm halbwegs gerecht geworden und man kann sich jetzt was darunter vorstellen.
Ja, auf jeden Fall. Und soll ja auch neugierig machen.
Genau, sonst schauen Sie selber nach, wenn Sie jetzt das nicht verstanden haben.
Lesen Sie das Buch.
Dann lesen Sie das Buch, aber lesen Sie es bitte auf jeden Fall. Es ist nämlich auch nicht so leicht für so eine junge Autorin, die bei uns noch unbekannt ist, da irgendwie an die Leser zu bringen. Daher hoffe ich, dass den einen oder die andere das jetzt doch genug interessiert hat.
Erreicht hat.
Genau, genug erreicht hat, um sich es anzuschauen. Das wäre schön.
Literadio. Ja. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.